Der Raff, der ganze Vor. Wir haben ihn offiziell angekündigt als mit absoluter Transparenz fürs Finanzamt. Intern lief der ein bisschen unter Kasten. Sind fast ein bisschen. Aber deswegen sind wir ja hier, um zu zeigen, was man da eigentlich alles machen kann. Fangen wir vielleicht mal mit den Basics an. Was ist ein. Frage, was ist eigentlich ein elektronisches Aufzeichnungssystem, ein EAS? Habe ich mir nicht ausgedacht, den Begriff. Dafür haben wir ja extra das Finanzamt, beziehungsweise vielmehr den Gesetzgeber. Und der sagt uns schön, ein elektronisches Aufzeichnungssystem im Sinne des 160a Absatz 1 Satz 1 der Abgabenverordnung sind elektronische oder computergestützte Kassensysteme und Registrierkassen. Ja, vielen Dank. Weiß ich jetzt immer noch nicht so viel mehr als vorher, weil ein elektronisches Aufzeichnungssystem ist ein elektronisches Aufzeichnungssystem. Dankeschön. Aber praktischerweise ist da tatsächlich noch ein bisschen mehr Informationen, nämlich es wird auch die alles nicht ein elektronisches Aufzeichnungssystem sind. Fangen wir mal an. Fahrscheinautomaten sind kein elektronisches Aufzeichnungssystem. Warenautomaten, auch kein elektronisches Aufzeichnungssystem, ist auch keine Kasse. Parkscheinautomaten, auch nicht. Elektrohybridfahrzeuge zum, also auch nicht. Geldautomaten? Auch nicht. Und na, Geld- und Warenspielgeräte, also die schönen Dinger in der Spielothek, die euch das ganze Geld abnehmen? Auch nicht. Ja, gut, dann ja, nehmen wir das mal so hin und wir fragen uns vielmehr, wer braucht denn eigentlich alles eine Kasse? Also warum sind wir eigentlich hier, um uns das Ganze anzuhören? Na, ist eigentlich relativ einfach. Als erstes braucht jeder ein elektronisches Aufzeichnungssystem. Wer mit Sternchentext? Naja, außer man auf der Ladenkasse kennt man, das ist einfach nur diese Schatulle, die hier vor euch stehen hat. Wenn man eine technische Unterstützung, die schlauer ist als einfach nur ein Taschenrechner. Sprich, du hast irgendwie eine schicke neue Applikation geschrieben, vielleicht eine Web-Applikation, drückst auf den Knöpfen herum, jedes Mal, wenn dir jemand was gegeben hat, damit das Ding dir ausrechnet, wie viel Geld das jetzt Ganze kostet, wie das du den Leuten abnehmen willst. Schwierig ist eine technische Unterstützung. Vielleicht lieber einen normalen Taschenrechner mit einer Memory-Taste für Spezikost 250, ist vielleicht einfacher. Letzte Person, die das vielleicht noch eine Kasse bräuchte, sind Leute, die sich vorbereiten wollen für ihre Chaos-Veranstaltung oder generell für Veranstaltungen und haben den Koalitionsvertrag gelesen. Denn da haben wir einen schicken neuen Absatz drinnen. Also nicht wir, aber die Regierung möchte, dass die Wohnpflicht abgeschafft wird. Gut, weiß nicht die Frage, ist aber auch gut zu wissen. Aber vor allem, wir wollen oder die wollen auch, dass wenn der Firma oder deine Entität mehr als 100.000 Euro im Jahr einnimmt, dass 1.1.2027 zwingend eine Registrierkasse brauchst. Ich weiß nicht, wie es euch geht, allerdings, wenn ich mir das so überlege, ich kenne da so eine große Veranstaltung am Ende des Jahres, die immer sehr viel Getränke verkauft. Das hört sich an, als ob es anstrengend werden könnte. Gut, mit diesem Wissen können wir uns auch mal anschauen, was ist denn alles ein elektronisches Aufzeichnungssystem. Also, ich will nicht sagen, wir machen jetzt ein Quiz, aber so als interaktives Ding ein bisschen uns anschauen. Ist das ein elektronisches Aufzeichnungssystem? Ist das eine Kasse? Nee, es ist eine Kasse. Werde ich das Ding kassensicherungskonform oder kassensicherungsverordnungskonform jemals zum Laufen bekommen? Schwierig. Dann, was haben wir hier noch? Eine Registrierkasse hat schon bessere Tage gesehen, aber es ist eine Registrierkasse. Das Ding hier, das könnte ich tatsächlich als kassensicherungsverordnungskonformes Gerät benutzen. Muss modern genug sein, dass es entsprechend auch eine TSE drin haben kann. Kommen wir gleich darauf zu sprechen, was das ist. Aber ja, das würde reinfallen. Hier die sagenumwogene offene Ladenkasse. Nee, das Ding wird nicht kassensicherungsverordnungskonform benutzt werden. Aber es ist eine offene Ladenkasse und darf technisch gesehen auch so verwendet werden, ohne dass man da jetzt noch irgendwie versucht, eine SD-Karte hineinzustopfen. Wunderbar. Machen wir das Ganze mal ein bisschen schwieriger. Was haben wir hier? Ein EC-Terminal. Habt ihr vielleicht mal bei Händler eures Vertrauens gesehen? Die Besonderheit, was haben wir hier? Säge eingeben. Ich brauche jetzt nicht nochmal eine volle Kasse dafür, um das zu benutzen. Was ist damit? Ist es eine Kasse? Ist es keine Kasse? Stellt sich heraus, nee, das ist keine Kasse, das ist einfach nur ein EC-Terminal. Ist voll okay, darf man so verwenden, passt. Falle ich nicht unter die Kassensicherungsverordnung an der Stelle. Was haben wir denn hier? Eine Kombination, eine offene Kasse und so ein lustiges Terminal, bei dem ich den Betrag eingeben kann. Ja, schwierig. Das Ding fällt tatsächlich auch nicht unter die Kassensicherungsverordnung. Ich darf eine offene Ladenkasse benutzen, ohne dass ich jede Transaktion einzeln erfassen muss. Und ich darf auch ein Standalone-EC-Terminal verwenden. Entschuldigung. Oh ja, bitte. Werde ich umverkabelt. Nee, aber ja, das darf ich tatsächlich so verwenden. Sehr viele Händler auch sind der Meinung, sie wollen keine Kartenzahlung anbieten, weil sie haben eine offene Ladenkasse und das soll sich auf keinen Fall jemals ändern. Aber wenn sie jetzt anfangen würden, EC-Karten anzumieten, dann müssten sie sich halt seit groß eine Kasse anschaffen und so weiter. Aber nee, ist tatsächlich nicht der Fall. Es reicht vollkommen aus, einfach nur so ein Standalone-Terminal daneben zu verwenden und das funktioniert einfach und passt schon. Gut, was zeige ich euch jetzt hier? Noch so ein schickes EC-Terminal ist genau dasselbe wie das, was wir vorhin gesehen hatten, oder? Nee, ist es nicht. Weil, also okay, das wisst ihr vielleicht nicht, aber deswegen erzählen wir es euch ja, das Gerät ist nicht Standalone. Das ist zu dumm dafür. Das braucht zwingend ein Handy, das braucht zwingend ein Tablet, um damit zu kommunizieren, damit man den Betrag eingeben kann, was man denn hier eigentlich kassieren möchte. Ja, und könnte man sagen, ja, okay, komm, aber hier Handy-Applikation, ich gebe ein, 15 Euro bitte kassieren, dann, das ist ja keine Kasse, ne? Also ich habe doch nur irgendwo eingegeben, wie viel Geld ich jetzt jemanden von der Karte abziehen möchte. Und ich persönlich würde euch dazu stimmen. Ja, schwierig, denn ich meine, Gesetze sind ja dafür da, dass sie überall gleich angewendet werden. Aber dummerweise hier Niedersachsen und Baden-Württemberg sind dazu zum Beispiel etwas anderer Meinung, was denn davon jetzt darunter fällt oder nicht. Hier in dem Fall eine Folie, die ich euch rausgeklaut habe aus einem Vortrag von der DFKA-Fachtagung, wo das Ganze betrachtet wurde am Beispiel eines öffentlichen Schauspielerbetriebes. Also wir wissen schon auf dem Oktoberfest die Leute mit den Fahrgeschäften. Ja, da hat jemand halt eben noch zusätzlich mit zu seiner offenen Ladenkasse auch eben mit einer Handy-App das SumUp-Terminal bedient. Und das fand das Finanzamt dann eher so mäßig gut. Ja, nicht gut, aber gut. Kommen wir vielleicht nochmal, ich habe es von vorher weggegriffen gehabt, ich erwähnte davon, eine Kasse braucht eine TSE, eine technische Sicherheitseinrichtung. Deswegen definieren wir mal ganz kurz, aus was besteht denn eigentlich eine Kasse in den meisten Fällen? Wir haben als eins natürlich die Kasse an sich selbst, das Gerät, sei es jetzt ein Tablet, sei es wirklich eine Registrierkasse, die wirklich speziell dafür gebaut wurde oder auch einfach nur ein Handy, auf dem eine Applikation läuft. Wir haben eine TSE, die technische Sicherheitseinrichtung, schauen wir uns gleich nochmal genau an, in welcher Geschmacksrichtung die daherkommt. Und wichtig, wir haben dann auch noch einen Bondrucker. Bondrucker sind wichtig, ich erinnert euch vielleicht noch, da gab es diese ganz große Diskussion vor etlichen Jahren, als die Belegausgabepflicht eingeführt wurde. Der Untergang des Abendlandes wurde heraufbeschwört, weil ich kaufe mir eine Semmel beim Bäcker, oder Entschuldigung, ein Brötchen, also je nachdem, wo er herkommt, aber jetzt kriege ich dafür zwingend einen Bon ausgedruckt und der Bon, dann ist der vielleicht noch hochgiftig, weil das ist ja irgendwie hier Thermopapier und wenn das in der Tüte drin ist und alles ganz, ganz schlimm. Und auf der anderen Seite dann hast du noch die ganzen Kassierer und die ganzen Ladenbetreiber. Ja, was das schon wieder kostet, wenn ich jetzt jedes Mal einen Kassenzettel ausdrucken muss. Aber ja, wenn wir uns das Gesetz anschauen, wir haben eine Bonausgabepflicht oder eine Belegausgabepflicht und der Beleg muss zwingend an den Kunden abgegeben werden. Mittlerweile hat sich das etwas verbessert. Man muss den Beleg nicht zwingend abgeben, man muss dem Kunden den Beleg zwingend anbieten. Deswegen diese lustigen, also ich kenne zum Beispiel bei meinem Bäcker, die haben mittlerweile einfach ein Kundendisplay, auf dem ein QR-Code angezeigt wird, mit der unverständlichen Aufforderung, wenn ich meinen Kassenzettel haben möchte, möchte ich das entweder laut kundtun oder alternativ diesen QR-Code jetzt bitte scannen und dann dort den digitalen Beleg mir abholen. Geht auch. Gut. Wir haben jetzt diese Komponenten, diese drei, die Kasse, die TSE, den Bondrucker. Wie sieht so eine TSE eigentlich aus? Oder ich meine, TSE, technische Sicherheitseinrichtung, was soll da schön gut sein, wenn man nicht gerade in der Materie drin ist? Ja. Ich habe euch da mal ein paar schöne Beispiele mitgebracht. TSE gibt es in der Geschmacksrichtung Micro-SD-Karte, SD-Karte, USB-Stick. Und wenn man sich das so anschaut, das sieht alles recht ähnlich aus. Und ja, ich weiß, eine Micro-SD-Karte sieht immer wie eine Micro-SD-Karte aus, da hängt nicht viel dran. Aber ich meine, die USB-Sticks sehen schon sehr ähnlich aus, ne? Also könnte man jetzt halt schon sagen, ja Moment, auf dem einen steht Swissbit drauf, auf dem anderen steht Epson drauf, der in der Mitte ist von Diebold Nixdorf. Also da gibt es wirklich echt viele Firmen, die da tatsächlich also TSEn herstellen. Man hat wirklich einen freien Markt. Die haben sich alle beim BSI hingestellt und gesagt, hier, zertifizier mein Ding, damit hier der Kunde die bestmögliche Auswahl hat. Ja, leider nicht. Das Zeug kommt tatsächlich alles oder so gut wie alles von der Firma Swissbit aus der Schweiz. Hier an der Stelle, man könnte es natürlich auch anders formulieren, es muss aus Bronschhofen kommen, sonst ist es nur eine Sparkling-Signaturkarte. Ist vielleicht problematisch, ist es vielleicht auch nicht, muss man sich selbst anschauen. Aber wie gesagt, eine TSE ist tatsächlich de facto nur eine Signatureinheit. Man hätte das auch einfach nur als Smartcard ausführen können, indem ich einfach eine Signatur, einfach Daten hineinstecke, die signiert werden und dann fallen sie hinten raus und gut ist. Aber das hat man nicht gemacht. Und tatsächlich, ich bin ganz froh darum, dass man das nicht so getan hat. Wenn wir zu unseren Nachbarn nach Österreich schauen, die haben genau dieses System gemacht. Die haben einfach gesagt, hier, Smartcard auf Plastikkarte, viel Glück damit jetzt. Das Problem ist, habt ihr schon mal versucht, eine Smartcard, die nicht eure SIM-Karte ist, in ein Handy hineinzustecken oder in ein Android-Tablet? Ist schwierig. Und selbst wenn man das schafft, wenn man sagt, ja okay, gut, ich habe hier mein Tablet, ich mache einen USB-Kartenleser dran, ist gut, ist ganz einfach. Ja, Android beispielsweise kennt nicht irgendwie so eine standardisierte PCSC-Library oder irgend sowas in der Richtung. Das darf man wieder schön zu Fuß alles von Null auf implementieren. Ja, dementsprechend, USB ist toll, weil, was macht USB? USB macht Filesysteme. Das heißt, ich kann so lustige Sachen machen wie, ich habe eine Datei, die nennt sich Daten-In und ich habe eine zweite Datei, die nennt sich Daten-Out. Ich schreibe, was ich signieren möchte, in die Daten-In-Datei hinein, sage Speichern, mache einen Sync aufs Filesystem und dann fällt aus der anderen Datei meine signierten Daten hinten raus. Super. Funktioniert im Zweifelsfall sogar mit der ältesten Kasse, die halt noch irgendwie auf eine SD-Karte schreiben kann. Ja, das Ding ist, so eine Signatureinheit ist, um ehrlich zu sein, ganz schön dumm. Das Ding hat keine Ahnung, was es da eigentlich signiert. Es weiß nur, ich habe irgendwo einen Counter mit einer Transaktions-ID und einer Signatur-ID, den darf ich nur hochzählen. Gut, Glückwunsch, das ist schon mal besser als so manche andere Geräte. Aber es macht keine syntaktische Validierung, was ich da eigentlich signiere. Wenn du lustig bist, schickst du irgendwie den Text von alle meine Entchen rein. Super, kriegst du fiskal signiert hinten raus. Gut, was haben wir sonst noch? Es zeichnet die Daten auf. Es ist nämlich tatsächlich nicht nur eine SD-Karte oder ein USB-Stick, es ist tatsächlich ein sage und schreibe 8 GB USB-Stick, den man da bekommt. Es ist ziemlich teuer für einen USB-Stick, wenn man den nur zum Datenhalten verwenden möchte, aber kann man auch machen, ist in Ordnung. Aber das Ding hat nur eine begrenzte Laufzeit oder eine begrenzte Haltbarkeit, wie das bei Zertifikaten eben so ist. Du hast 5 Jahre Laufzeit oder irgendwie ein paar Millionen Signaturen. Wenn du die verbraucht hast, ist vorbei. Dann brauchst du eine neue technische Sicherheitseinrichtung. Die Daten, die da allerdings ganz auch signiert werden, will man auch regelmäßig exportieren. Es gibt da so ein kleines unangenehmes Ding, das nennt sich die GOBD, die Vorgaben, wie man ordnungsgemäß Bücher führt und Finanzdaten aufhebt. Und da steht halt beispielsweise drin, man will solche Daten wie eine TSE anfallen auch tatsächlich exportieren und sicher aufbewahren. Tja, ich hatte es jetzt schon vorhin kurz erwähnt gehabt, das Ding interessiert sich nicht darüber, was man da signiert und wie die Sachen aussehen und ob das syntaktisch korrekt ist. Das ist so ein kleines bisschen Foreshadowing, wenn wir danach in den lustigeren Teil kommen, mit was wir schon alles verkackt haben mit dem Ding. So, ich würde noch ein bisschen, jetzt gehen wir ein bisschen ins Technische rein, ich hoffe, es wird nicht zu schlimm. Was signieren wir eigentlich oder was stecken wir eigentlich in so eine technische Sicherheitseinrichtung zum Signieren hinein? Grundsätzlich gibt es da viele Sachen, aber das Wichtigste ist, es gibt einmal einen Process-Type. Also was machen wir hier gerade? Hier ist in dem Fall für uns als Kassenbenutzer oder in dem Fall als für mich Kassenhersteller das Relevante. Wir machen einen Kassenbeleg in der Version 1 und die Process-Data ist dann letztendlich das, wo wirklich das Interessante stattfindet, nämlich ein Transaktionstyp nochmal separat, die Bruttosteuerumsätze und dann die Zahlungen, die angefallen sind. Für den Transaktionstyp gibt es auch wieder diverse Varianten. Allerdings, was für uns in der Regel meistens relevant ist, ist einfach nur ein Beleg, vielleicht ein Beleg Storno, vielleicht noch ein Trainings- oder ein Belegabbruch oder irgend sowas. Das sind so die richtigen und wichtigen Sachen. Und dann haben wir die Steuersätze. Jetzt sieht man schon hier die Steuersätze. Es gibt genau eben hier die, die hier gelistet sind. 19%, 7%, 10,7%, 5,5% und 0%. Können wir mal kurz zurückdenken und sagen, ey, sag mal Martin, wir hatten doch kürzlich so eine Steuersenkerei irgendwie und dann hatten wir dann auf einmal ganz andere Steuersätze, war da nicht mal was? Ja, aber da ist das Schöne dran, ich habe es jetzt halt hier ausgeschrieben, dass das die Steuersätze sind, aber letztendlich, man macht eine Definition von einem Regelsteuersatz, einem reduzierten Steuersatz, einem Durchschnittssteuersatz. Das ist letztendlich das, was da erfasst werden möchte. Und dann haben wir noch die Zahlungen eben in bar oder unbar. So, füllen wir das Ganze jetzt noch mit Leben. Oben nochmal die Zeile, was sozusagen die einzelnen Dinger sind. Das heißt, eine Beispielzeile, wie ich sie zur Signatur hineinstecken würde, wäre, es ist ein Beleg. Da auf diesem Beleg habe ich 42,23 Euro zu 19% Regelsteuersatz verkauft, 5,99 Euro zu 7%. Die restlichen Steuersätze sind lauter Nullen, weil da war nichts auf dem Beleg drauf. Und habe hinterher gezahlt 10 Euro in Bar, 40 Euro in, Entschuldigung, 10 Euro in Bar. Nee, das geht nicht ganz auf. Ja, siehst du mal, wir haben 40 Euro in Bar bezahlt, nicht 10 Euro, und 8,22 Euro in Unbar. Das ist die Zeile, die ich zur Signatur an meine technische Sicherheitseinrichtung schicke, die das Ganze dann signiert. So, gut, wir haben jetzt eine Signatur. Wir haben Signaturnummern, wir haben Zeitstempel, alles Mögliche. Was machen wir jetzt damit? Wir endlich sind wir an dem Punkt angekommen, wir packen es auf den Kassenbon. Also vielleicht. Einige sagen, nee, ich will nicht so viel Papier verschwenden, ich lasse den QR-Code weg, ist in Ordnung, muss man nicht machen. Aber ein paar Informationen müssen zwingend auf dem Kassenzettel gelandet sein. Sehen wir oben einmal die Seriennummer der TSE, die da verbaut wurde, die Transaktionsnummer, den Signaturzähler, die Signatur selbst und der Start und das Ende der Transaktion. Wenn ihr euch jetzt mal eure Kassenzettel anschaut, ich meine, kramt mal in euren Taschen, vielleicht findet ihr einen Kassenzettel vom IKEA, vielleicht irgendwie vom, keine Ahnung, wo ihr gerade einkaufen wart, beim Lidl, da werdet ihr vielleicht feststellen, die Start- und Endzeitpunkte der Signatur liegen meistens verdammt nahe beieinander. Das ist einfach, weil wir tatsächlich meistens bei solchen Kassen, wie man sie jetzt auch im Supermarkt kennt oder auch eben von, ja, Supermarkt ist ein gutes Beispiel, dass wir da tatsächlich recht kurzlebige Bons haben. Das heißt, es ist uns erlaubt, dass wir sozusagen Start- und Endtransaktion recht schnell hintereinander wegfeuern. Wenn sozusagen der erste Bon gestartet wird, dann machen wir das und dann machen wir es fertig. Wenn man das Ganze mit einem Bon vergleicht, der im Restaurant rauskommt, sollten da eigentlich deutlich größere Abstände zwischen diesen beiden Transaktionen stattfinden oder zwischen den beiden Timestamps sein. Denn wenn ich im Restaurant bin und einen langlebigen Bon habe, dann muss ich tatsächlich jedes Mal, wenn etwas neu boniert wird, das auch durch die TSE durchschieben und auch mit entsprechend absichern lassen. Heißt, wenn ihr im Restaurant seid und bekommt einen Kassenbon, wo draufsteht, euer kompletter Aufenthalt war vielleicht 2 Stunden, aber hier Start und Ende der Signatur waren innerhalb von 10 Sekunden, vielleicht wurde da nicht ganz ordnungsgemäß und schnell genug boniert. Muss man sich anschauen. So. Ich hatte jetzt erwähnt, die Information, die oben drüber steht, das ist das, was auf dem Kassenzettel drauf sein muss. Wenn man der Finanzverwaltung was Gutes tun möchte, dann packt man das Ganze in einen Barcode noch, damit das Ganze schnell validiert werden kann. Hier an der Seite habe ich euch das mal zusammengefasst, wie das dann eben aussehen würde. Die ganzen Informationen, die sozusagen oben drüber stehen, wurden hier einfach nur aneinander gehängt und das Ganze einfach nur in QR-Code gespeichert. Ja, die Leute mit guten Augen werden festgestellt haben, die Seriennummern und so weiter von dem, was oben auf dem Bon steht und was an der Seite steht und was auch im QR-Code encodiert sind, haben miteinander nichts zu tun. Das ist korrekt, weil ich das aus 3 verschiedenen Quellen zusammen kopiert habe, anstatt einen richtigen Barcode dafür zu verwenden. Aber you get the concept, ja? Seriennummer von dem Ding muss alles da rein. So, wir haben alles durch eine TSE geschoben, wir haben alles signiert, jetzt sind wir super sicher und abgesichert und das Finanzamt kann alles mitlesen. Ja, aber wie kann das denn überhaupt das lesen? Weil hier bei uns in Deutschland ist das Ganze ein bisschen anders wie in anderen Ländern, wo beispielsweise jeder Beleg in quasi Echtzeit direkt an die Finanzverwaltung übermittelt wird, damit die dann direkt auch wissen, was da alles verkauft wurde. In Deutschland leben tatsächlich diese ganzen Signaturen und Absicherungen erstmal nur lokal auf der Kasse oder in dem Fall in der TSE. Nummer 1, wir können eine TSE exportieren. Da fällt dann ein großes TAR-File raus und man sieht sehr viele Dateien, die da drin sind. Und hier sieht man eben, es wird auch wirklich jede Aktion mitgeschrieben. Ich habe wenn ich ein Update-Time schicke, also wenn ich der TSE mitteile, wie viel Uhr es gerade ist, das wird mitgeloggt, das wird signiert. Wenn ich der TSE mitteile, ich habe jetzt eine Transaktion gestartet, wird mitgeschrieben. Wenn ich mich einlogge, der TSE sage, hallo, ich bin Kasse so und so, ich wäre jetzt da, wird alles mitgeschrieben, wird alles mit signiert, ist alles da. Das heißt, theoretisch könnte ich natürlich irgendwie Quatsch machen und sagen, okay, gut, ich boniere jetzt halt etwas für einen Beleg für heute und dann ändere ich die Uhrzeit und dann boniere ich was für einen Beleg von gestern und dann wieder hin und her. Das fällt doch garantiert niemals auf, ist ja alles signiert. Naja, wenn man sich das mal genauer anschaut, das wird trotzdem auffallen, weil ist ja alles mitgeschrieben und alles signiert. Aber damit war es noch nicht getan. Nur weil ich das Ganze aus einer TSE exportieren kann, heißt das noch lange nicht, dass das ausreichend ist. Denn so ein Finanzamt würde gerne noch mehr sehen. Und dafür haben wir was Neues, die DSFinVK, die digitale Schnittstelle der Finanzverwaltung für Kassensysteme. Ist das in Echtzeit? Überträgt das direkt ans Finanzamt alle Informationen, die wir brauchen? Nein, natürlich nicht. Sie ist nur digital und sie ist fürs Finanzamt, aber nicht in Echtzeit. Und wer hat es erfunden? Diesmal nicht die Schweizer, die machen nur die TSE. Nein, erfunden hat es der Deutsche Fachverband für Kassen- und Abrechnungssystemtechnik im Bargeld- und bargeldlosen Zahlungssystem, Zahlungsverkehr e.V. Ich weiß nicht, wer von euch irgendwie einen Deutschleistungskurs gemacht hat. Wenn ihr euch mal die Bindestriche anschaut, das Ganze löst sich eigentlich eher auf. Das ist ein Fachverband in der Abrechnungssystemtechnik im bargeldlosen und bargeldlosen Zahlungssystemverband. Aber das ist nur, wie man die Bindestriche falsch setzt. Egal. Der DFKA hat eben eine sogenannte Taxonomie definiert. Eine Taxonomie ist letztendlich einfach nur ein Regelwerk, wie Daten exportiert und bereitgestellt werden sollen und eben, dass alle danach nach dieser Pfeife tanzen müssen. Der DFKA hat es definiert, der Gesetzgeber hat es übernommen und das Schöne ist, jede Kasse, egal wo, muss diese Daten auf Zuruf erstellen können und jederzeit exportieren können. Wenn der nette Herr von der Finanzverwaltung heute an der Kasse steht und sagt, so, jetzt bitte Export, das muss jetzt sofort passieren, dann muss das auch gemacht werden können. Gut, was haben wir da? Wieder eine große TAR-Datei oder eine ZIP-Datei mit diesmal sehr vielen CSV-Dateien. Und in diesen CSV-Dateien haben wir sehr viele Informationen wieder drin mit, wie viele Kassen gibt es, welche TSEen wurden verwendet, was sind die Seriennummern von den TSEen, die verwendet wurden, aber beispielsweise eben auch die ganzen Transaktionen mit ihrer zugehörigen TSE-Signatur und eben auch ganz am Ende sieht man es auf der rechten Seite, die Daten, die eben zur Signatur da hineingestopft wurden. Diese Daten, auch hier wieder, muss ich speichern, muss ich exportieren, muss ich mir aufheben, damit entsprechend das im Zweifelsfall alles nachvollzogen werden kann, was ich denn verkauft habe, wann ich es verkauft habe und wie viel Steuern angefallen sind, damit der Fiskus das auch entsprechend alles abrechnen kann. Gut, wie läuft das Ganze so ab? Wenn Big Finanzamt wissen möchte, wo deine Kasse wohnt, okay, das wissen sie schon. Tja, dafür gibt es noch ein Ding, die Kassenanmeldung. Und ich verspreche euch, wir sind gleich durch, wir kommen gleich zum lustigen Teil. Aber nur weil man eine Kasse hat und Zeug auf eine TSE speichert, ist schön und gut. Das Finanzamt würde aber auch gerne wissen, dass du eine Kasse hast oder vielmehr, wie viele Kassen du hast und was du da auf denen alles bonierst. Und dafür gibt es die Kassenanmeldung. Und wie machen wir eine Kassenanmeldung? Wir sind hier immerhin noch in Deutschland. Wir nehmen ein Formular dafür. Dementsprechend seit dem 1.1.2025. Also sie haben sich ein paar Mal umentschieden, ab wann wir jetzt eigentlich diese Anmeldung machen. Im Gesetz steht schon relativ lange drin, dass wir das Recht ab sofort machen müssen. Wir sind jetzt am Ende angekommen, wir machen es ab 1.7.2025. Weil vorher gab es kein Formular und ohne Formular kann man nicht anmelden. Ja komm, jetzt geh her, komm irgendwie hier Word-Dokument zusammenklicken, Formular ist gut, machen wir dann so, oder? Nee, wäre zu einfach. Wir benutzen Erik. Erik ist der Elster Rich Client. Wer schon mal eine Steuererklärung gemacht hat, ist vielleicht darüber gestolpert. Ansonsten, wer das nicht kennt, es ist so ein bisschen das Ding, was mit dem Elster-Portal spricht, diese schöne Steuererklärungsanwendung und tausend andere Formulare, digitale Formulare, die man eben online ausfüllen kann. Ist nicht schwer, man gibt letztendlich einfach diverse Daten an. Wer ist man? Wer ist der Steuerpflichtige? Wie viele Kassen hat man? Wann hat man die gekauft? Was für eine TSE ist drin? Wann nimmt man die wieder außer Betrieb? Und all das schreibt mal zusammen, schickt das übers Elster-Portal an das Finanzamt. Das wird dann in irgendeiner Datenbank gespeichert und wenn dann der Fiskus mal bei euch auf der Matte steht, dann kann er sagen, ja, okay, gut, du hast uns 5 Kassen angemeldet, ich sehe nur 3, wo sind die anderen beiden? Soweit so undramatisch. Was allerdings interessant ist, der Gesetzgeber hat sich auf ein Ding spezialisiert, er sagt, das muss eine Bruttoanmeldung sein. Das bedeutet, sämtliche Kassen, die du in deiner Firma hast, musst du auf einmal anmelden. Das heißt hier, ja, ich habe hier 10 Kassen von dem einen Hersteller und 10 Kassen von dem anderen Hersteller. Dann tun wir die mal schön über die Tools der jeweiligen Hersteller separat anmelden. Nee, ist nicht. Dann hast du letztendlich 10 Kassen angemeldet und dann die anderen wieder abgemeldet und wieder 10 Kassen angemeldet, anstatt 20 insgesamt. Ist halt einfach nicht vorgesehen, dass man das in mehreren Schritten macht. Ist ein bisschen anstrengend, gerade bei größeren Dingern. Gut. Bis wann muss man das denn anmelden? Ich erwähnte es vorhin schon kurz, wir haben da mehrere Deadlines gehabt. Wir sind jetzt tatsächlich an einem Punkt angekommen, wo es endlich tatsächlich eine Kassenanmeldung gibt. Die Kassenanmeldung war tatsächlich so gesetzt, dass alle Kassen, die vor dem 1.7. angeschafft wurden und dann noch in Betrieb sind, dann binnen eines Monats anzumelden sind. Und das ist tatsächlich auch die Deadline, die ein Verwender einer Kasse auch tatsächlich im Kopf behalten muss. Innerhalb eines Monats muss eine Kasse angemeldet werden. Innerhalb eines Monats muss eine Kasse auch wieder abgemeldet werden, wenn sie außer Betrieb genommen wird. Es gab noch ein paar Ausnahmen, wie wenn ich jetzt eine Kasse anmelde, aber sie dann wieder vor dem 1.7. außer Betrieb nehme, muss ich sie dann wieder abmelden. Hier in dem Fall nochmal das Best-of dafür, für die Leute, die tatsächlich eine Kasse haben sollten aus irgendeinem Grund. Ja, und so sieht das Ganze aus, wenn man Elster aufruft. Da gibt es hier schön dieses Formular mit, wo man die ganzen Sachen eintragen kann. Oder wenn man Glück hat, hat man vielleicht einen Kassensystemhersteller, der einem eine XML-Datei bereitstellt, die man einfach hochladen kann und dann ist schon alles vorausgefüllt. Ja, oder man hat einen Kassenhersteller, der echt mutig ist, weil über diesen Elster Rich Client kann auch ein Kassenhersteller für einen Mandanten einfach sämtliche Kassen anmelden online. Das Ding ist nur, der Kassenhersteller garantiert dann auch so ein bisschen, dass die Daten auch korrekt sind und auch validiert wurden und dass die Person ist, auch wer sie ist, also dass sie sagt, wer sie ist. Wenn man dann fragt, ja, und wie soll man das jetzt validieren? Machen wir hier Postident oder lass mal einen Ausweis in die Kamera halten? Kommt vom Finanzamt, ja, so Rechtsberatung ist schwierig, können wir euch nicht geben. Das müsst ihr euch selbst überlegen, wie, ob ihr das machen wollt. Schwierig. Ja, dementsprechend, letzter Punkt noch. Wie machen wir das eigentlich, wenn das Finanzamt hungrig ist? Wie machen wir denn eigentlich so eine Kassennachschau? Oder wie funktioniert das Ganze, wenn das Finanzamt mal sehen möchte, ob man dich vielleicht etwas mehr auditieren möchte? Na, ist einfach. Finanzbeamter geht ins Restaurant, identifiziert sich nicht, geht einfach nur hin, macht das vielleicht sogar am Wochenende, nimmt vielleicht nur die Familie mit, fängt mal an zu essen. Lässt sich einen Beleg geben oder auch nicht. Gibt ja auch Restaurants angeblich, die das nicht tun. Und ja, dann kommt er irgendwie vielleicht am nächsten Tag wieder oder in 2-3 Tagen und sagt, hey, hallo, ich bin vom Finanzamt, ich hätte gerne mal den ganzen DSFinVK-Export gesehen. Und dann schauen wir mal nach, ob ich meinen Beleg wiederfinde. Ja. Und da findet man dann die lustigsten Stories. Einige Finanzverwaltungen, die dann reinschauen, stellen dann fest, ja, ich habe einen Kassenzettel bekommen und der war auch total gültig, war richtig signiert, aber in der Abrechnung ist er auf einmal wieder rausgefallen, weil storniert, weil Kunde war unglücklich mit dem Essen. Hm, interessant. Aber gut, da kann man dann natürlich dann entsprechend dann etwas unangenehm werden und dann dem Restaurantbetreiber vielleicht nahelegen, dass er vielleicht besser bonieren sollte. Ja, diese Daten, ich habe euch ja vorhin die Exporte gezeigt, wie die so aussehen, die kann man sich natürlich von Hand anschauen. Oder man kann natürlich die offizielle Prüfsoftware verwenden, die das Finanzamt selbst gebaut hat, um natürlich solche Daten zu validieren, weil das muss ja von staatlicher Stelle kommen, oder? Nein, auch das ist leider falsch. Es gibt genau eine kommerzielle Firma, die eine schöne Software namens Amadeus Verify herstellt, die sowohl die Finanzämter benutzen, als auch die Kassenhersteller für teuer Geld einkaufen, um zu überprüfen, dass das, was sie da machen, auch wirklich den Standards entspricht. Denn eine Zertifizierung, das ist eine zertifizierte Kasse, die richtige Daten ausspuckt, die gibt's nicht. Jeder macht einfach so nach gut Dünken und schaut einfach, was dabei rauskommt und hofft, dass das irgendwie schon irgendwie passt. Oder alternativ geben eben viel Geld dafür aus, dass sie eben diese Software benutzen, um das dann eben zu überprüfen. Ja, und damit haben wir die Druckbetankung Kassensicherungsverordnung etwas zu Ende gebracht und wir kommen jetzt zum lustigeren Teil der Veranstaltung.
Genau, Martin hatte die ehrenvolle Aufgabe, die Theorie der Kassen uns zu erklären. Wir haben den spaßigen Teil gewonnen. Das nächste Mal suchen wir vielleicht ein besseres Losverfahren aus. Genau, Spaß mit Kassen, Gulaschprogrammiernacht. Das heißt, wir erzählen jetzt so ein bisschen darüber, warum wir auf der Gulaschprogrammiernacht Kassen eingeführt haben und was dabei alles so schiefgegangen ist. Und werden auch im zweiten Schritt auf die niederländischen Camps schauen, wo wir auch Kassen jetzt sowohl 2022 wie auch in diesem Jahr betrieben haben. Lasst uns mal zusammen schauen, was da so alles schiefgehen kann. Genau, erstmal kurz Gründe für Kassen. Also warum möchte man vielleicht so eine Kasse haben im ersten Moment? So eine Kasse hat natürlich den Vorteil, wenn man alles in einer Kasse bucht, hat man am Ende erstmal eine detaillierte Übersicht darüber, woher denn überhaupt das Geld kommt und was das für Geld ist. Das ist jetzt für die Gulaschprogrammiernacht auch interessant, weil wir haben nicht nur einen Verkauf, wir haben nicht nur so eine Bar oder so eine Küche, die Essen und Trinken verkauft, sondern wir finanzieren die Veranstaltung auch mit Spenden. Und da ist es natürlich sehr relevant für die Steuer, dass das Geld auch als Spende verbucht wird. Das macht natürlich es einfacher, wenn das in so einer Kasse verbucht wäre, also die eine Ausnahme. Man hat schöne Produktstatistiken, also man schöne Bildchen, wo man sehen kann, was verkauft die Bar denn so, was geht besser, was geht schlechter und hat auch Zahlen relativ genau, was dann im kommenden Jahr vielleicht auch mehr oder weniger eingekauft werden kann. Oder wenn man da sehr lustig ist, kann man das auch noch mit Wetter übereinander legen. Also da gibt es dann die lustigsten Grafiken, die man da erstellen kann. Ansonsten Strichlisten und ähnliche Zettel sind als Dokumentation nicht so geil. Also das ist so, wie es bisher oder bevor wir auf der GPN Kassen hatten, gelaufen ist. Das heißt, da gab es dann so schöne große DIN A4-Zettel, wo dann immer schön angekreuzt wurde, ich habe jetzt eine Tasse verkauft, ich habe jetzt eine Tasse verkauft, ich habe jetzt eine Tasse verkauft. Das performt irgendwann nicht mehr. Das muss dann ausgezählt werden, dann hat man am Ende so eine Geldkassette und muss schauen, okay, wie passt das alles zusammen? Hat da jemand vielleicht am Ende ein Kreuz vergessen oder alles? Das ist alles nicht schön. Das performt einfach nicht und macht einen Steuerberater unglücklich, wenn man dann am Ende das nicht halbwegs aufschlüsseln kann. Und für unsere lieben Trolle an der Bar, Preise merken ist auch irgendwie eher so schwierig. Die haben es einfacher, wenn sie eine Taste drücken können, wo dran steht, ich verkaufe jetzt hier einen Chunk und nicht, ich verkaufe jetzt hier irgendwie 4,50 Euro und 3,50 Euro für dieses andere Getränk. Ach, und dann noch Erdnüsse. Das macht eine Kasse auch einfacher. Gucken wir uns noch kurz an, warum eigentlich Kartenzahlung? Ja, also das Handling vom Bargeld ist halt irgendwie aufwendig. Das hat so ein bisschen eben gerade schon durchgeklungen. Wir haben so eine Ladenkasse, so eine offene Ladenkasse gehabt. Geldkassetten, die GPN hat jetzt nicht nur eine, sondern eher so 15 bis 20. Und die wollen regelmäßig befüllt werden, die wollen abgeschöpft werden, die wollen für den nächsten Tag vorbereitet werden. Wenn man das etwas reduzieren kann, kann man mit Kartenzahlung, dann macht es uns das einfacher. Außerdem finden Banken es auch gar nicht so geil, wenn man da hinkommt und sagt, hallo, ich möchte hier gerne Dollar große Menge Geld einzahlen, weil dann kriegt man auf einmal Post. Dann kommt auf einmal so eine Sparkasse vorbei und sagt, hallo, lieber Entropia, ihr habt da gerade über 10.000 Euro eingezahlt, erklärt doch mal bitte, woher das Geld kommt. Also am liebsten hätten wir da so ein paar Nachweise, was natürlich auf so eine Veranstaltung wie so ein Entropia überhaupt nicht zutrifft. Und dann fängt man an mit dem Bankberater, der Bankberaterin, mit Mietverträgen, mit Zeitungsartikeln, die Veranstaltung quasi darzulegen, um dann am Ende die Bank davon zu überzeugen, dass das Geld nicht irgendwie aus irgendwelchen Machenschaften stammt, sondern wirklich auf dieser Veranstaltung vereinnahmt wurde. Das Problem hat man mit Geld aus einer Kartenzahlung nicht. Ja, auch die Bundesbank freut es nicht so sehr, wenn man auf einmal mit einer Eurobox voll Kleingeld ankommt und sagt, liebe Bundesbank, wir haben da so Kleingeld auf dieser GPN eingenommen, wir hätten das gerne mal gewechselt. Weil das Problem ist, so eine Sparkasse will ab 100 Münzen auf einmal ganz schön viel Geld. Und in Karlsruhe gibt es eine Bundesbank, also geht man zur Bundesbank, die wechseln das Geld kostenlos. Und ja, die Bundesbank mag es nicht so sehr, wechselt es aber trotzdem am Ende dann immer. Mit Kartenzahlung konnten wir auch hier tatsächlich unseren Kleingeldbedarf und auch unsere Rückgabe auch etwas reduzieren. Ja, und natürlich der Punkt auch für alle, die auf die GPN kommen und dann auch da mit Karte zahlen können, ist es bequem. Man muss sich aber natürlich da klar sein, man bezahlt auch ein bisschen mit seiner Privatsphäre, weil da sind Finanzdienstleister dran beteiligt, da ist natürlich die Bank dran beteiligt und da entstehen natürlich Metadaten, die dann natürlich den entsprechenden Beteiligten da auch bekannt werden. Deswegen unser Vorschlag für so Veranstaltungen. Ihr könnt Kartenzahlung machen, macht es, aber als zusätzliche Bezahlmethode. Das heißt, Bargeld weiterhin auf jeden Fall akzeptieren, auch mit einer Kasse einfach daneben und gut ist.
Ja, dann haben wir uns überlegt, die erste GPN, die wir machen wollten, wir brauchen ja Kassen. Wir hatten da zum Glück von der MCH so Envoy-Tablets übrig. Die haben wir dann genommen. Das waren dann unsere Kassen. Da kam eine Kassensoftware drauf. Naja, der Martin hat was erzählt, wir brauchen da TSEs. Für jede Kasse eine. Ja, können wir. Dann brauchen wir halt bei 15 Kassen 15 USB-Sticks. USB-Sticks sind teuer. 225 Euro für so einen Stick. Mal 15 Kassen, das ist eine ganz schöne Menge. Der Finanzer war da gar nicht glücklich, wo wir ihm das gesagt haben. Naja, es gibt dann noch so einen Trick, man kann das über Netzwerk machen. Dann brauchen wir auf einmal nur noch 4 dieser TSEs. Aber haben einen kleinen Server mit kruder Software. Naja, das haben wir dann halt gemacht. Dazu kamen dann noch die SumUp-Terminals, auch nochmal 15 Stück, weil wir wollten ja auch überall Kartenzahlungen annehmen.
Genau, was kann dabei schon schief gehen? einiges. Kann einiges dabei schiefgehen. Nämlich zum Beispiel der erste Fail, der
den ich wieder erzählen darf. Den
du erzählen darfst tatsächlich.
Naja, wir haben dieses NOC involviert. Wir haben Netzwerk. Jeder weiß, auf Chaos-Veranstaltungen zuverlässiges Netzwerk ab Tag 3. Kassen wollten wir ab Tag 1. Es ging alles halbwegs. Mal hatte die Kasse aus irgendeinem Grund keine Lust, mit unserer TSE zu sprechen. Dumm gelaufen. Das nächste Problem, das Netzwerk wollte einfach mal nicht. Gerade bei der GPN im Außenbereich. Zum Glück hat das NOC das sehr schnell gefunden. Der Spanning Tree hat da irgendwas durcheinander geworfen. Nach dem Ausschalten oder Umkonfigurieren hat es dann funktioniert.
Genau, wir bleiben auch beim Netzwerk, denn stellt sich raus, so eine Netzwerk-TSE mag gar kein Netzwerk. Was wir nämlich festgestellt hatten, war, Kassen haben mit der TSE geredet und plötzlich kam das gesamte System zum Erliegen. Da wird man dann erstmal etwas hektisch und debuggt das dann und stellt fest, okay, wir starten es mal neu. Neustart hilft ja oft. Hat aber nicht geholfen, ja. Die Ursache ist scheinbar gewesen, soweit wir das dann in mehreren Debugging-Sessions während einer laufenden GPN rausfinden konnten. Da gibt es irgendwo so einen Connection-Pool in dieser wunderbaren Software, die der Hersteller für diesen Netzwerk-TSE-Server bereitstellt. Und der kann irgendwie nicht so mit diesen Websockets und Verbindungsauf- und Abbau. Das kann der irgendwie nicht so gut. Und irgendwann sagt er einfach so, nö, Verbindungen finde ich gar nicht so geil, ich nehme keine mehr an. Ja, dann stellt man sich natürlich die Frage, okay, was machen wir jetzt? Blöde Idee, die erste Idee, lass uns mal einen Proxy davor stellen und stellt sich raus, das hilft. Also haben wir einen Nginx davor gebaut und gesagt, gut, der Nginx proxyt das jetzt, der macht die Verbindungen sauber auf und zu und so war unser Problem behoben. Wir haben das natürlich dem Hersteller auch reportet, und auch beschrieben, in welcher Umgebung wir das so betrieben haben. Der Hersteller nur so, ja, also wir haben das mal bei uns versucht nachzustellen. Wir finden den Fehler nicht. Aber eigentlich, warum steckt er den Stick nicht an die Kasse und betreibt das dann lokal mit dieser Netzwerk-TSE-Software? Ja, nee, also wir wollten eine Netzwerk-TSE und nicht eine TSE mit einem Service auf Localhost und auch für mehrere Kassen. Ja, das ist so der Stand, den wir da gerade haben. Das heißt, mal gucken, wie es auf der nächsten GPN wird. Aber wir haben ja jetzt schon mal dafür eine Lösung gefunden.
Ja. SumUp, ihr habt sie alle schon gesehen auf der GPN. SumUps mögen einfach kein Geld anscheinend. Naja, wir wissen noch nicht genau, was da ist, ob die zu warm geworden ist. Oder einfach zu wenig, zu viel Bluetooth. Die erste GPN liefen die ganzen SumUps einfach über eine Bluetooth-Verbindung. Bei ganz vielen Hacker bestimmt eine gute Idee. Naja, eine Lösung war, nächste GPN, lass uns dieses Bluetooth wegmachen. Das kann SumUp per USB. Aber USB muss man auch richtig können. Wir haben es hinbekommen für die nächste GPN, das lief auch stabiler. Aber immer noch nicht so, wie man das eigentlich haben will. Der Twi wird da jetzt ein bisschen näher noch drauf eingehen.
Genau, ich habe ein kleines Suchbild mit einem Stück Java-Code mitgebracht, das Martin freundlicherweise bereitgestellt hat. Und lasst euch mal ganz kurz drauf schauen, ob ihr schon den Fehler findet. Gucken wir mal ein bisschen genauer rein und stellen fest, das SumUp-SDK geht hin und nimmt das erste Gerät, was das Android ihm so bereitstellt. Das heißt, wenn dein Gerät, dein Android-Tablet oder was auch immer deine Kasse ist, noch andere USB-Geräte hat, dann denkt sich das SumUp so, nö, will nicht mit dem reden, lass mich mal lieber auf Bluetooth wechseln. Hat uns auch ein bisschen Zeit gekostet, weil da natürlich dann plötzlich so, warum tut dieses SumUp nicht mit diesem Tablet? Und zwar mit diesem speziellen Tablet nicht. Ja, stellt sich raus, da war halt irgendein USB-Device vor dem SumUp in dieser Liste und eine Kommunikation nicht möglich. lässt sich auch nicht so einfach fixen. Also das ist etwas, das müsste SumUp in ihrem SDK fixen. Da gibt es auch eine lustige Kommunikation von Martin mit SumUp. Und sie sind sich des Problems bewusst, aber ob jemals dafür ein Fix kommt, wir werden sehen.
Ja, wir hatten so Barcode-Scanner. Relativ schlechte, weil wir wollten Geld sparen. Ja, die hingen in der ersten GPN an so einem schönen Holzständer. Naja, jetzt hatten wir brauchen diesen USB-Port an diesem Tablet unten frei. Naja, Tablet mal aufgeschraubt. Ah, da gibt's noch interne USB-Anschlüsse. Die werden zum Glück auch erst danach initialisiert, dass das dann die zweite wird. Hat man halt erst den Barcode-Scanner so in dem kleinen Gehäuse, haben wir aufgeschraubt, da war noch ein Platz für ein LTE-Modul in den Kassen selbst. Ja, da passt das super rein. Seitdem leben die Barcode-Scanner jetzt in der Kasse. Klappt ein bisschen besser, aber Barcode-Scanner bleibt scheiße, wenn man scheiß Hardware kauft.
Genau, und wie wir gerade schon gesehen haben, also einen richtigen Barcode-Scanner könnten wir wahrscheinlich auch gar nicht an dem Tablet betreiben, weil dann haben wir kein SumUp mehr. Ja, dann haben wir noch den wunderbaren Punkt, Doku lesen und verstehen ist schwer. Da kann uns Martin, genau.
Ich habe damals die Diebold Nixplay auf TSE implementiert gehabt. Und also wenn jemand noch einen Beleg von der ersten GPN mit hier in dem Fall den Kassenbelegen hat, versucht doch mal irgendwie diesen Barcode zu validieren. Es wird nicht funktionieren. Stellt sich heraus, bei so gut wie jeder TSE, und ganz ehrlich, wir haben viele TSE implementiert, muss man tatsächlich die Payload Base64 encoden und dann in die TSE hineinschieben. Vorzugsweise gibt es da so einen Parameter, der nennt sich einfach Data, wo man das einfach hineindumpt. Ja, dumm gelaufen, hier in dieser TSE gibt's, oder in dem SDK gibt es einmal Data und Data64. Bei dem einen darf man selbst Base64 encoden, bei dem anderen übernimmt es die TSE für einen. Und nachdem die ja praktischerweise sich ja überhaupt nicht drum schert, was man da reingibt, naja, wir haben halt einfach alles doppelt Base64 encoden, weil doppelt hält besser. Und dann wurde das signiert und halt eben auf dem Bon aufgedruckt. Können wir natürlich sagen, ja, super Glückwunsch, du hast soeben eine gesamte Veranstaltung falsch fiskalisiert, hier Steuerschätzung, alles ganz dramatisch. Wir haben Glück gehabt, nein, das ist nicht der Fall, weil wir konnten es ja dokumentieren und vor allem wir können ja nachweisen, das, was diese Signatur da verursacht hat, ist tatsächlich von den richtigen Rohdaten ausgegangen, nur dass wir halt einfach einen zweiten Base64-Encoding-Schritt drin haben. Also was macht man dann als guter Kassenhersteller? Man schreibt seinem Kunden, in dem Fall der GPN, der Entropia, einen schönen großen Brief, wo man dann erklärt, liebes Finanzamt, wir haben es verkackt, das ist, was wir getan haben, aber so könnt ihr das verifizieren, dass das alles richtig gelaufen ist. Kann man so machen, sollte man aber im Idealfall vielleicht nicht oft wiederholen. Und dementsprechend, dieses Jahr lief es dann auch zum Glück besser.
Genau. Ja, aber wir haben ja nicht nur die GPN gemacht oder die GPNs der letzten Jahre, sondern wir waren auch auf den niederländischen Camps, das heißt auf der MCH 2022 und auf der Y dieses Jahr, wo das auch im Übrigen alles mit uns so ein bisschen hier angefangen hat, als Mikropos. Und lasst uns mal schauen, was wir denn da so für Fails und Learnings mitgenommen haben. Also als erstes, alles, was Martin jetzt so über die Theorie der Kassen erzählt hat, trifft nicht auf die Niederlande zu. Die Niederlande haben in der Form nicht so eine TSE oder ähnliche Geschichten, die haben dafür anderen Spaß. Und wer auf der SHA 2017 vielleicht war, erinnert sich an diese wunderbaren Münzen, die man dann an Automaten wechseln konnte. Also man hat da Bargeld oder Karte rein, Münzen raus und damit konnte man dann auf der SHA seine Dinge bezahlen. Ist auch nicht so geil. Und das wollte Martin dann besser machen, 2022.
Ja, dann ist Martin auf die Idee gekommen, ich kann Kassen, also mache ich das. Also ist er auf die MCH mit 25 Kassen angereist. Er ist dann irgendwie im POC-Zelt gelandet, weil er musste sich ja irgendwo hinsetzen, um seine Kassen auszubreiten. Und irgendwann ist ihm dann aufgefallen, scheiße, das sind doch einige Kassen. Das POC macht viel Party, hatte also ein bisschen Zeit. Dann hat das POC gedacht, lass uns doch POS mitmachen. So ist dann aus dem Micro-POC auch das Micro-POS entstanden. Ja, da sieht man mal so den Fundus. Links war noch die MCH, rechts jetzt die Y. Da hat sich ein bisschen was an unseren Kassen auch geändert. Wir haben mittlerweile neue Standfüße. Die Barcode-Scanner, die gar nicht auf dem Bild sind, sind mittlerweile in den Kassen. Und mittlerweile auch ein großes Team dahinter, was das betreut. Man muss halt auch planen, bevor man so eine Veranstaltung fährt. denn ihr habt hier die Bar.
Wie viele Kassen wollt ihr denn haben? Und kriegt keine Antwort. Dieses Jahr nicht so gut funktioniert. Wir haben mit 25 Kassen geplant. Da hätte ich auch eine Reserve gehabt.
Dann meinte man.
Red mal weiter.
Gut. Dann meinte man, oh, wir müssen da jetzt wegen kruden Sachen brauchen wir.
Eine.
ja, die Technik, ja.
Genau. Brauchen wir zwei Kassen mehr, weil wir wollen jetzt noch einen Shop in der Bar eröffnen. Naja, zum Glück hatten wir Martin dabei, der konnte sein. Lieferanten davon überzeugen, uns schnell zwei Kassen zu liefern. Seitdem haben wir noch zwei schöne neuen Geräte mit Bongdrucker integriert und sonstigen.
Genau, und wie wäre es denn, wenn unser Vortrag, also wie man sieht, auch unser Vortrag ist nicht von Fails und Learnings außen genommen. Deswegen immer einen Plan B haben, gilt genauso für Kassen. Denn es kann immer mal passieren, dass eine Kasse ausfällt oder dass man eine Kasse einfach irgendwie tauschen muss oder dass irgendjemand eine zusätzliche Kasse braucht für die entsprechende Eskalation oder was auch immer. Ja, ein anderes Learning war, Strom ist nicht optional. Das erste Mal auf der MCH war es so, da haben wir die Kassen mit Netzteilen betrieben und wir dachten uns so, da flog an der Bar doch relativ oft die Sicherung, aber das Netz wäre gar nicht das Problem. Lass uns einfach PoE machen und zwar direkt vom Switch. Dann haben wir da direkt eine Komponente raus und dann kann nicht so viel schief gehen. Stellt sich raus, aber es gibt auch kein PoE, wenn auch der Rest keinen Strom hat, wie jetzt auf der Y zum Beispiel.
Das war schon auf der MCH genauso, da haben wir nämlich auch
gemacht. Genau, da gab es dann noch ein kleineres Fuck-up und jetzt auf der Y hatten wir ja an Tag 1 einen größeren Stromausfall. Das bringt dann alles nichts, wenn du gar keinen Strom hast. Deswegen so ein Offline-Processing, wie wir es dann auf der MCH hatten mit den Terminals. Das heißt, grundsätzlich hätte man Zahlungen annehmen können. Auch ohne Netz wäre denn Strom da gewesen. Tja, bringt nur nichts. Lösung für die Y war dann die USV, um halt eben genauso Probleme mit dem lokalen Stromnetz, weil meistens betrifft es dann immer nur so einzelne Bereiche, so eine einzelne Bar oder ähnliches, um da dann eben das ein bisschen abzufedern.
Einmal da kurz noch bei.
Ja, gerne.
In dem Zuge muss man halt auch ein bisschen mit dem NOC kommunizieren. Das NOC hatte nämlich ihr PoE erst gestartet, wenn der Switch die Config hat und das hat bis zu einer halben Stunde gedauert.
Ja. Länger als der Stromausfall war.
Aber das konnte das noch.
Genau. Ja, und wenn die USV nicht mehr hilft, dann nimmt man sich einen Gator und einen Inverter und macht einfach weiter. Ja, dann hatten wir auf der MCH so 30 Adient Terminals, da hatten wir so noch kein Sum-Up. Blöd ist, wenn die Doku diesmal falsch ist und vergisst, einen zusätzlichen State hinzuzufügen. Das heißt, da fehlt ja der Punkt, okay, hier keine Ahnung, was die Sache ist, frag mich halt später nochmal. Wenn das dann nicht implementiert ist in der Kassensoftware und die Kassensoftware dann sagt so, nö, ist wohl nicht durchgegangen, dann ist das blöd. Weil das führte dazu, dass fast 50% der Transaktionen doppelt durchgeführt wurden und händisch wieder bereinigt werden mussten. Ja, wir haben die Terminals dann auf die Seite gestellt, die waren halt EOL, deswegen hat Adyen auch da sehr großzügig eine große Menge sponsern können und haben eben die Transaktionen erstattet. Da gab es dann an der Kasse so lustige Zettelchen, die dann auch ausgehändigt werden konnten und dann auch im Stapel abgearbeitet wurden, wie hier, wo dann irgendwas schiefgegangen ist mit, jemand hat bezahlt, das hat irgendwie nicht so geklappt, dann hat eine andere Person bezahlt, dann sind aber beide durchgegangen und dann musste eine wieder erstattet werden. So Fälle und auch andere krude Fälle können halt an so einer Kasse vorkommen, muss man auch berücksichtigen.
Ja, und die Y darf nicht direkt Bargeld an den Kassen annehmen. Also hat man im ersten Jahr gemeint, wir machen Wertguthaben, QR-Code auf Thermopapier und auf geht's. Thermopapier in der Hosentasche macht keinen Spaß. Naja, nächstes Mal haben sie sich NFC-Karten gekauft, schon viel besser. Leider war der NFC-Stack nicht 100% stabil in den Android-Kasten, hat man einen Reboot manchmal gebraucht oder ähnliches, aber lief deutlich besser als sonst. GPN nutzt auch QR-Codes für Voucher. Wer viel getrollt hat, der hat bestimmt schon mal einen in der Hand gehabt fürs Essen.
Ja, European Single Market oder so. Wir haben lustige Aktionen gehabt in den Niederlanden. Wir haben erstmal von SumUp einige SumUp-Terminals gesponsert bekommen, die wir dann auch aus Deutschland mit in die Niederlande genommen haben, dachten uns an Tag 0, so komm, richten wir sie mal ein und dann können wir damit starten. Ja, Pustekuchen. Unsere SumUps haben alle durchgehend gezeigt, Zahlung abgelehnt. Stellt sich raus, ein deutsches SumUp ist auf Deutschland oder einen deutschen Kunden gelockt. Heißt, die IFCard als niederländischer Veranstalter konnte mit unseren SumUps nicht abkassieren. Das zeigt das SumUp-Gerät auch nicht. Das ist irgendwo in dem Backend ein Fleck. Das ist aber auch nicht auf die Schnelle änderbar gewesen. Da haben wir mit dem SumUp-Support kommuniziert und keine Lösung gefunden dafür. Die Geräte funktionieren nur mit deutschen Kunden. Was machen wir jetzt? Tja, wir kennen jetzt alle Mediamärkte zwischen Alkmaar und Amsterdam, haben etwa für 3.000 Euro neue SumUp-Terminals gekauft und haben dabei auch an dieser Stelle Grüße an AJ, den SumUp-Sales-Rep für die Mediamarkt Niederlande kennenlernen dürfen, der uns dann noch behilflich war, am Ende die entsprechende Anzahl SumUps dann auch in den Märkten kaufen zu können. War eine spaßige Tour, aber die IFCard war dann mit dabei, also die war dann in der Lage wenigstens zu kassieren. Unser Fazit.
Fazit. Wollen wir Kassen auf Chaos-Events? Solange es geht, nein, lasst das sein. Macht euch mehr Arbeit, als ihr braucht. Kartenzahlung? Wir sind der Meinung, ja, sehr gerne. Nehmt ein SumUp und lasst die Leute darüber bezahlen, wie die MRM-CD das zum Beispiel hier macht.
Genau, also macht keine Kassen, wenn ihr es nicht müsst. Das ist auch ein Learning aus der GPN. Es ist zwar schön und auch eine schöne Spielerei, aber nein. Dann haben wir noch den obligatorischen Verleihhinweis.
Falls ihr SumUps für irgendeine Chaos-Veranstaltung braucht, meldet euch bei uns. Wir haben da ein paar, also 60 Stück. Wir verleihen die gerne. Keine Gebühr. Wir gucken, dass die irgendwie zu euch kommen, vielleicht Versandkosten, wir kriegen das geregelt.
Genau, und wir haben noch einen Programmhinweis mitgebracht. Genau,
dieser Pfeil mit You Are Here ist leider ein bisschen weiter nach unten. Sorry Q, wir haben hart überzogen, wir machen hier einen auf Thomas Gottschalk. Aber für die, die dann sagen wollen, okay, wir wollen den Saal noch räumen. Es gibt einen voll interessanten Vortrag von Raphael, wo wir noch mehr über Kassenzeug reden, aber diesmal aus dem Gesichtspunkt, wie sieht das eigentlich aus mit E-Rechnung? Und wusstet ihr schon, ein PDF ist keine elektronische Rechnung. Also nur, weil es ein PDF sein muss, ne? Da gibt es sehr viel Schönes. Schaut euch das gerne an oder alternativ wird auch aufgezeichnet und ist auch im Zweifel etwas weniger Druckbetankung, als was wir hier gerade veranstaltet haben. Ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, dass ihr das so mit ausgehalten habt. Wir freuen uns, dass wir euch auf der THC 2029 sehen. Da werden wir auch wieder Kasse machen und ja, viel, viel Spaß.